Art, vielleicht wie gegen die aquatisiert, werden wir dann zu Weiterentwicklungen kommen. Das sind dann die Evolutionsprobleme, um die Nachteile ein bisschen zu reduzieren. So, Delta BCM. Das heißt, das Ziel, das Charakteristikum von Delta BCM ist hier und zwar eine Einsparung an Schulübertragenen in Bits ohne Informationsverlust und ohne Veränderung der Parameter, die wir hier haben. Signal zu quantisieren, und andere Werte, die uns wichtig sind, die müssen nicht gleich bleiben, sondern unsere Gütewerte. Der Vorteil, das heißt, die Bandbreiteneinsparung ist offensichtlich, dass sich hier weniger Bits für gleiche Auflösung bei kleineren Amplitudenstufungen hier übertragen wird. Ja, das heißt, die Idee, die dahinter steckt, ist nur die Differenz zu übertragen. Der Nachteil vielleicht, oder der Vorteil kommt dann nicht so stark zum Tragen, wenn natürlich die Dynamik sehr hoch ist. Das heißt, wenn sich von Wert zu Wert hier sehr große Amplitudenwerte wieder ergeben, das Signal sehr weit und sehr schnell herumspringt, dann habe ich natürlich keine große Einsparung, weil ja die Amplitudenstufungen von Sample zu Sample sehr, sehr groß sind. Ja, das heißt, größte Einsparung kann ich hier haben, wenn von Sample zu Sample keine große Änderung auftritt. Also relativ wenige Dynamik hier herrscht. So, wie schaut die Struktur aus von Delta BCM? Das ist ja hier rot dargestellt, hier eingerahmt haben Sie immer den ganz normalen BCM-System, das wir vorher gehabt haben. Und der Zusatz sozusagen, das ist immer das, was da vorne ist, oder dann entsprechend das, was da hinten ist. Das heißt, wir haben unser BCM-Encoder und einen normalen BCM-Decoder. So, der BCM-Encoder, dem ist vorgeschaltet hier, natürlich muss ich das irgendwann mal abtasten, ist hier vorgeschaltet, dass ich hier nur die Differenz hier hineinfüge. Das heißt, das quantisierte PAM-Signal ist nur die Differenz zweier benachbarter PAM-Samples. Ja? Das heißt, das war natürlich quantisiert für uns. Ja? Dann habe ich hier einen PCM-Encoder, der nur mehr das Differenzsignal sozusagen von einer Amplitude in Bits umlegt. Das heißt, hier die Information, die in der Amplitude steckt, wird damit auf die Zeitachse überträgt. So, das wird übertragen. Hier wird die Differenz wieder dekodiert, das heißt wieder zu einem Amplitudenwert zusammengesetzt. Jetzt fehlt mir natürlich der exakte Wert. Der exakte Wert ist der, das heißt ich muss den vorhergehenden Sample dazu addieren. Ja, das heißt, der vorher hier als Ausgang festgestanden ist, der muss natürlich noch hier wieder dazu addiert werden. Ja, das ist ein ganz grobes, prinzipielles Bild, wie hier die Signalverarbeitung vonstatten geht. Noch einmal, der Trick, der da irgendwie zur Anwendung kommt, ist der, dass ich nur Differenzamplitudenwerte übertrage, ja, und die in Bits ausdrücke bei gleicher Quantisierungsstufe. So, differenzielles BCM. Das heißt, bis jetzt habe ich eigentlich nur den Umstand ausgenutzt, wenn ich ein Signal habe mit geringer Dynamik, dass die Änderungen sehr klein sind. Jetzt nehme ich eine andere Information, die üblicherweise auch in einem PCM-Signal drinnen steckt, nämlich die das benachbarte Informationssample ähnliche Informationen enthalten. Ja, das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Bild hernehmen, dann haben Sie, das Bild wird zerlegt in kleinste Einheiten, in Pixels, Punkte, und dort drinnen, ein Pixel steht drinnen, welche Farbe, und zwar in quantisierter Form, welche Helligkeit zum Beispiel und so, drinnen steckt. So, wenn Sie jetzt die Bildpunkte nicht wesentlich ändern, dann liegen die Farbwerte wahrscheinlich relativ knapp zusammen oder die Helligkeitswerte knapp zusammen und so weiter. Und diese Information kann man hier natürlich verwenden. Das heißt, ich benutze hier die Redundanz, die im Informationssignal drinnen steht. Das heißt, so wie es die Quelle liefert. Das heißt, ich benutze hier die Möglichkeit, wenn ich die Redundanz habe, diese Redundanz dahingehend auszunutzen, dass ich den Wert, den ich hier übertragen möchte, nur mehr aus einem bestimmten Wert zusammensetze und den Rest dann schätze. Ja, Redundanz erlaubt mir, Redundanz heißt ja, dass es eigentlich eine Information ist, die in der Regel ja nicht übertragen werden sollte, nach dem Quellcodierungstheorem, das heißt, wir wollen ja dort die Redundanz hinausschmeißen, hier ist sie drinnen und daher haben wir die Möglichkeit der Vorhersagbarkeit. Ja, das heißt, wir verwenden das Prinzip der Schätzung. Ja, das heißt, da wir ja sehr, sehr viele Samples haben und die sehr oft sehr viel Redundanz enthalten, ja, Sprache, Bilder und so weiter, können wir diese Information natürlich benutzen. So. Ja. Ich verwende hier im Prinzip der Quellcodierung, nämlich ich nutze die Redundanz auf. Das heißt, ich kann hier eine Reduktion in der Bandbreite dadurch erreichen, dass ich hier den vorhergehenden Wert benutze und auf den nächsten Wert eine Schätzung durchführe. Dadurch kann ich entweder die Bandbreite reduzieren, kann eine schnellere Übertragung erreichen, kann Sendeleistung einsparen. Also ich habe mehrere Möglichkeiten hier, diesen Gewinn, diesen Vorteil an Information, den ich verwende, irgendwie, je nachdem, wie ich das System bauen möchte oder für welche Anwendung das gehört, zu investieren. Das heißt, der Schätzer ist nichts anderes, er benutzt den vorhergegangenen Samples und vielleicht noch weitere, die vorhergegangen sind, und verwichtet sie in dem Sinn, dass er den neuen Sample bildet. Ja, das ist nichts anderes wie ein Transversalfilter. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier etliche Werte, die da schon in der Historie enthalten sind. Und dann gibt es eine bestimmte Zuordnung, wie jeder Wert beim neuen Wert mitspielt. Ja, eine Gewichtung. Und so wird der neue Wert gebildet. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich hier nur mehr die Faktoren hier zu bekommen. Das heißt, ich habe hier wieder genauso wie vorher abtasten, habe hier mein PAM-Signal. Dann habe ich hier eine Quantisierungsoperation, die und da den Schätzer, das heißt, der probiert die Differenz. Ja, wir übertragen ja nur mit der Differenz, das war die erste Stufe des Vorteils. Und jetzt haben wir hinten die quantisierte Differenz stehen. Ja. Die quantisierte Differenz ist aber nicht, oder das zu bildende Signal hier mit Schlange auf da oben ausgedrückt, ist die Differenz plus den vorhergehenden Wert. Ja, das heißt, was der Schätzer hier bekommt, ist eine Zusammensetzung des Signals plus dem Delta-Anteil, also der Differenz. Und aus diesem heraus berechnet er wieder einen neuen Wert hier. Ja, und den zieht er wieder ab von dem und so weiter. Das heißt, da habe ich natürlich eingespart durch die Differenzbildung weniger Bits bei gleichbleibender Qualität, also gleicher Stufenteilung. Und hier benutze ich den Schätzer sozusagen, um diesen Wert hier zu bekommen. Das, was übrig bleibt hier, ist dann, wird hineingefiltert in ein normales PCM-Encoder. Und da hinten habe ich wieder die Differenz, also da wieder meine Bits gespart, so wie vorher, und habe hier mein differenzielles PCM-Signal, das dann übertragen wird. Der Empfänger macht das Ganze wieder rückgängig, das heißt, er encodiert die Differenz wieder, stellt sozusagen diese kleinen Amplitudenwerte, ein Bits übertragen wurde, wie das Amplitude zusammen. Der Schätzer liefert ihm das, was vorher vorhanden war, das addiert er dazu und so macht er hier diese Schwangerkurve da wieder und sagt, das ist der aktuelle Sample. Ja? Und dann hinten hat er noch ein Kettungsfilter, damit es ein bisschen ein schönerer Kurvenverlauf wird. Ja? Das heißt, der Schätzer, der da drinnen ist, ich füttere da etwas hinein, habe bestimmte Gewichtungsfaktoren und da wird der neue Wert gebildet. Ja? Sie können sich es vielleicht ein bisschen anders vorstellen, wenn Sie ein Lineal haben mit lauter kleinen Zellen, wo die Werte drinnen stehen und da drüber sozusagen irgendetwas, was das abgreift, um den neuen Wert zu berechnen, dann ist es vielleicht offensichtlicher, dass es von der Vorgeschichte abhängt. Ja, man sieht es aber auch hier, dass hier zur Sampling-Dauer die Vorgeschichte notwendig ist. So, wie schaut es jetzt aus, was bringt uns das Ganze hier? Das heißt, adaptives, differenzielles PCM, zum Beispiel hier könnte zum Beispiel, wenn ich linear quantisiertes habe mit 64 Kilobit pro Sekunde, unser Paradebeispiel, 4 kHz Bandbreite, Möbius-Theorem, 2 vor Kopf-Taster, 8 Bits und so weiter, kommen wir auf die 64 Kilobit pro Sekunde. Bei gleichbleibender Qualität hier, zum Beispiel mit Companion PCM und dieser adaptiven Differential, also diese adaptiven Differential PCM hier aufgetragen habe ich hier 32 Kilobit pro Sekunde. Ja? Wobei hier die Koeffizienten beim adaptiven nicht gleich bleiben. Ja? Das ist der letzte Schritt, ein relativ kleiner Schritt hier, kommt dann darauf an, wie hoch die Dynamik ist hier. Also die Koeffizienten des Schätzers werden dann laufend an die Signalstatistik angepasst. Ja? Sie wissen ja, das beste Ergebnis erreicht man, wenn alle Quantisierungsstufen über eine längere Zeitraum betrachtet gleich oft angenommen werden. Das ist schon so ein Vorgeschmack für das Quellcodiertheorem, dort gilt die gleiche Überlegung. Das ist eigentlich nichts anderes als angewandte Quellcodierung. Ja. So, Delta-Modulation. So, bis jetzt haben wir kennengelernt, wir haben nur mehr die Differenz übertragen von zwei benachbarten Samples. Wir haben dann die Information ausgenutzt, wenn zwei benachbarte Samples sehr ähnliche Informationen besitzen, das heißt die Redundanz haben wir dann ausgenutzt. Und dann haben wir das Ganze noch mit einem Schätzer versehen, der einmal fixe Koeffizienten gehabt hat und einmal adaptive Koeffizienten gehabt hat. So, das heißt hier mit Delta-Modulation gehen wir in der Evolution einen Schritt vorwärts. Das ist vielleicht, ja, ob man vorwärts oder nicht vorwärts geht, ist momentan gar nicht so richtig sicher. Wir gehen einen brutalen Schritt, sagen wir mal, vorwärts. Ja. Das heißt, wir haben bis jetzt immer die Differenz der Amplitude aufgelöst mit wenigen Bits. Der gleichbleibende Stufenteiler, ja, aber die gleiche Qualität erhalten. Jetzt sagen wir, es gibt nur mehr eine Stufe, und also wir übertragen überhaupt nur mehr ein Bit, und dieses Bit gibt nur mehr an, hinauf oder hinunter. Ja, das heißt, der Signalwert wird größer als der vorangegangene oder wird kleiner als der vorangegangene. Das ist eine sehr, sehr grobe Information, natürlich nur ein Bit zu übertragen. Ja, das heißt, das Schöne daran ist, ich habe wieder Bandbreite gespart. Ja, das heißt, die Weiterentwicklung, hier wäre jetzt sozusagen der Schritt der Beschränkung auf ein Bit, das heißt nicht mehr rauf oder runter. Ja, das wir vorher noch mit mehreren Bits gehabt haben, mit wenigen, aber doch mehr als einem. So, das ist natürlich, jetzt um wieder auf dieses differenzielle PCM zu kommen, wo wir die Redundanz benutzt haben. Das ist mein Mikrofon. Das heißt, es ist der einfachste Schätzalgorithmus, den es überhaupt gibt. Ja? Das heißt, er nimmt den nächsten Wert, das heißt, er geht davon aus, dass der nächste Wert der gleiche ist und nur mehr vielleicht eine geringfügige Änderung nach oben oder unten sein kann. Ja? Das heißt, was ist das, wenn er davon ausgeht, dass der nächste Wert der gleiche ist, er braucht ihn sich nur aufzuheben und dann wieder herzunehmen. Ja? Das heißt, das ist sozusagen, der ganze Schätzer ist nichts anderes als eine Verzögerung, ja? Eine Speicherung um eine Symboldauer. Und sagt, okay, ich gehe davon aus, der nächste ist genau der gleiche, der vorhergehende. Und dann schaue ich, was liefert mir der Encoder über den Übertragungsweg und sagt rauf oder runter. So, damit schaut auch die Struktur genauso aus wie vorher, mit der Adaption, dass wir hier nur ein Bit übertragen, das heißt, wir haben die einfachste Quantisierung überhaupt. Ja, das heißt, wir schauen, das größer ist kleiner, zu einem bestimmten Referenzwert, hier Eingang-Ausgang verhalten. Und der Schätzer ist nichts anderes als eine Verzögerung da drin. Ja, weil er sagt, der vorhergegangene Wert, oder ich gehe davon aus, dass der aktuelle Wert der gleiche ist wie der vorhergegangene Wert. Ja, und damit gibt es da als Quantisierungssignal nur mehr plus minus Delta. Ja, hier ausgedrückt. So, naja, der Decoder ist wieder die inverse Operation dazu. Das heißt, er kann es nur plus minus Delta nach oben geben, das heißt, er braucht wieder den vorhergehenden Wert, addiert dieses dazu und da hinten haben wir dann ein Glättungsfilter. Ja, das heißt, Delta-Modulation ist jetzt alles abgespeckt, was irgendwie möglich ist. Das klingt natürlich jetzt in dieser Form, so wie ich es präsentiert habe, wie wenn Delta-Modulation jetzt, da war ich vorher ein bisschen vorsichtig mit dem Evolutionsschritt, das Beste wäre. Das Beste vielleicht im Sinne von Robustheit, von Minimum an Mitteln, die ich brauche hier, auch numerischen Algorithmen und ähnlichen Dingen hier, die ich einsetzen muss. Es hat aber gewisse Einschränkungen. Aufgrund der Einfachheit darf ich nicht erwarten natürlich, dass ich hier volle Leistungsfähigkeit bekomme. Das heißt, wir haben hier blau dargestellt, ist sozusagen unser analoges Signal, das es gilt hier nachzubilden. Ja, das heißt, ich habe eine bestimmte Startphase, das rote ist sozusagen das Delta-Signal hier, das heißt, ich habe hier gleiche Teilung hier, einer bestimmten Delta-Stufung da drinnen, und ich kann immer nur einen Wert drauf oder runter geben. Ja, das heißt, da ist einmal eine große Differenz da, da zum abzubildenden Signal, daher muss er mal nach oben gehen. Im nächsten Schritt merkt er, es immer noch eine Differenz, bildet geht noch einmal nach oben, dann ist noch einmal eine Abweichung, ist er noch immer drunter, und dann beim nächsten Mal ist er drüber. Und dieser Vorgang, drüber oder drunter, merkt er und sagt er, okay, wenn ich drüber bin, dann muss ich wieder runter. So, das heißt, er geht dann wieder runter, merkt er, ist wieder drunter, muss wieder drüber gehen und so weiter. Hier in dieser Darstellung ist es sehr schemenhaft dargestellt und auch schon ein paar Spezialsituationen dargestellt. Ja? Das heißt, erstens einmal muss ich einmal dahin kommen. Und das zweite ist, ich habe ein bestimmtes Q, das ich momentan als konstant festgelegt habe. Ja? So, wenn ich hier jetzt einen konstanten analogen Spannungswert habe, dann bedeutet das, dass hier dieses Delta-Signal immer rauf und runter springt. Ja? Das heißt, dieser Bereich hier, wo das blaue Signal konstant bleibt, verursacht natürlich den kleinsten Quantisierungsfehler. Es geht immer nur rauf und runter und man bezeichnet diese Situation als Idling Noise. Ja, das heißt, die Größe, das heißt die Abweichung ist ja immer, weil die Quadriere, die Amplituden, komme ich immer zum Quantisierungsrausch. Ja, das heißt, Volt Quadrat ist immer die normierte Einheit der Leistung. Daher kann ich auch hier als Differenzsignal hier meine Quantisierungsrauschleistung hier bestimmen. Das heißt, wenn diese Stufung hier, dieses Delta sehr klein ist, dann habe ich natürlich einen Vorteil, wenn ich weniger Quantisierungsrauschen habe. Ja, das heißt, das Idling Noise ist ein Zustand, wo man das Quantisierungsrauschen bezüglich der festgelegten konstanten Quantisierungsstufe am besten sieht. Das heißt, das Delta sollte natürlich sehr, sehr klein werden, damit ja hier keine großen Abweichungen auftreten. So, dann habe ich hier einen Bereich irgendwie moderate Veränderungen hier. Das heißt, da kann es, wenn man so betrachtet, immer die Differenz hier an sich anschaut, relativ gut mithalten. Ja, das heißt, das rote Signal bildet das blaue Signal relativ gut ab. Die nächste Situation ist der sogenannte Slope Overload. Das heißt, ich habe einen sehr starken Signalanstieg, oder auch nach unten, ist vollkommen gleich hier. Das heißt, ich habe eine sehr große Änderungswilligkeit meines blauen Signals. Das heißt, dass wir hier in dieser Startphase zum Beispiel hier, kommt dieses rote Signal nicht mit. Das heißt, die mittlere Rauschleistung ist jetzt in der Abstand der quadrierten Amplituden, der Differenz, die hier zum roten, zum blauen herrscht. Ja? Das heißt, wenn hier der Abstand sehr groß wird, dann habe ich natürlich ein sehr großes Quantisierungsrauschen vor. Ja? Sehr große Abweichung, quadriert Quantisierungsrauschen. Das heißt, das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Das heißt, einerseits wollen wir hier das Quantisierungsrauschen sehr klein halten, wenn konstante Werte hier des Eingangssignals auftreten, das heißt die Quantisierungsstufung sehr klein machen. Andererseits wollen wir die Stufung aber sehr groß haben, damit es hier in sehr dynamischen Fällen gut mithalten kann, ja, dass sie gut anpassen kann. Das sind natürlich zwei Dinge, die schwer unter einen Hut zu bringen sind. Daher muss man irgendwelche Kompromisse eingehen. Bevor wir hier auf die Kompromisse eingehen, hier noch einmal DM-Signal, ja, das heißt unser Delta-moduliertes Signal, so wie es übertragen wird. Das heißt, hier haben wir nur Plus-Delta oder Minus-Delta. Ja, das ist das, was am Kanal übertragen wird als Differenz. Ja, da habe ich ja nur das Differenz-Signal mehr, das ich hier übertrage. So, das heißt, das Quantisierungsrauschen, Sie sind schon ein bisschen am richtigen Weg, ja? Eine Minute noch, dann sind wir dran. Ich denke, dass wir die Frage dann beantworten können. So, das heißt, das Quantisierungsrauschen fordert kleines Delta, Slope Overload fordert großes Delta. Ja? Und da sind wir sozusagen hier bei dem, was der Kollege schon angedeutet hat. Das heißt, wir wählen ein kleineres Delta, um dieses Quantisierungsrauschen gegenzuhalten, aber wir tasten dafür viel, viel höher ab, als hier das Lipniz-Theorem vorgibt. Ja? Das heißt, wir können auf diese Art und Weise natürlich den ganzen Vorteil, den wir uns hier einsparen, indem wir nur die Differenz übertragen und weniger Bits pro Zeiteinheit am Kanal übertragen, ziemlich gut aufbrauchen hier, wenn wir öfter samplen, um hier im Fall der hohen Dynamik hier dem Signal folgen zu können. Ja, das heißt, ich kann einmal prinzipiell hier mein SNR hier anschreiben als Signalleistung und zwei Störanteile, die aufgrund der unterschiedlichen Signalsituation zustande kommen. Das heißt, eine ist die Quantisierungsleistung, die da drin steckt, also das negative Leistung hier als Abweichung von Amplitude, und da kann ich hier den Overload hier berücksichtigen. Ja, das sind zwei Komponenten, die ich hier auseinanderhalten möchte. So, was passiert jetzt hier bei Delta-Modulation, wenn ein Fehler vorliegt? Ja, das heißt, wir haben hier dasselbe Signal noch einmal herkopiert, hier, wenn nichts passiert, wie das Signal ausschaut, und jetzt möge zum Beispiel am Übertragungsweg hier zum Beispiel dieses Bit hier falsch erkannt werden und dieses Bit hier falsch erkannt werden. An der Gegenstelle muss ich natürlich irgendwie wieder das blaue Signal gewinnen können. Das heißt, wenn keine Fehler auftreten, dann bin ich hier mit diesem Signal, wenn ich das rekonstruiere, dann bin ich da bei dem strichierten Bereich hier und dann bin ich halt da irgendwie. Ja? Wenn ein Fehler vorliegt, dann habe ich hier natürlich eine Abweichung. Die Abweichung ist zweimal die Stufenteilung, die ich hier habe für eine Übertragung. Dann kann es natürlich passieren, beim nächsten Fehler wird der Fehler wieder sozusagen zufällig wieder korrigiert. Ja? Es kommen hier auch noch, es ist ein bisschen kompliziert, dass es hier dargestellt ist, weil am Ende auch noch ein Glättungsfilter kommt und das Glättungsfilter eine spezielle Gestalt hat, nämlich es hat eher Hochpasscharakter, das heißt die tiefen Frequenzen werden eher herausgenommen. Und das kommt natürlich dieser Fehlersituation zugute, das heißt ich habe hier eher eine konstante Abweichung drinnen und daher liege ich eher beim Gleichanteil und das sollte auch mehr oder minder durch dieses spezielle Filter hintangehalten werden. Ja, das heißt, ich kann mit diesem Diagramm nicht alles erklären, ich kann nur den Fehlermechanismus erklären, was passiert dabei. In Wirklichkeit bin ich aber ein bisschen besser, weil ich ein speziell gestaltetes Glättungsfilter dann am Ende noch hernehme. Das ist für uns aber momentan vielleicht ein bisschen zu detailreich. Also merken Sie sich die Ideen, die Evolution, die Vorteile, Nachteile, die in jedem Konzept hier auftreten, dann ist es offensichtlich, wie man auf die Nachteile reagiert, um diese Nachteile zu mildern. Und hier zum Beispiel bei der Delta-Modulation war das Unangenehme mit dem Slope-Overload und der hohen Bandbreite, das heißt das massive Oversampling, wenn ich dort mitkommen möchte. So, der Grund war der, dass es nur eine konstante Stufenteilung gegeben hat, die relativ klein sein soll in dem Quantisierungsrauschen und dann natürlich beim Slope-Overload eine große Differenz auf längere Zeit bestehen verursacht. Ja? So, die Idee, die nahe liegt, ist natürlich, hier mit einem Wert zu arbeiten, der nicht konstant bleibt. Ja? Ich übertrage zwar immer nur ein Bit, aber ich verwende eine bestimmte Intelligenz dabei. Das heißt, ich versuche hier, wenn der Abstand längere Zeit bestehen bleibt, hier die Stufenteilung zu vergrößern oder zu verkleinern. Ja? Das heißt, ich adaptiere hier diese Schrittwerte. Ja? Wenn ich mir den Slope Overload anschaue, dann ist es im Wesentlichen eine dieses Bild. Gehen wir nochmal zurück. Naja, ich erkläre es an diesem Bild, ist glaube ich, ein Bild ist aber besser wie eine Formel. So, das heißt, wenn ich hier einen starken Anstieg habe, dann gehe ich einmal einen Wert nach oben. So, das heißt, die Differenz ist noch immer von gleicher Polarität, das heißt, ich habe noch immer meine Zielvorgabe nicht erreicht. Dann erhöhe ich um zwei Stufen. Ja. Das können sich auch andere nicht-lineare Dinge, weil ich auch hier eine lineare Öffnung hier. So, bin noch immer drunter, dann versuche ich hier drei Stufen nach oben zu gehen. Ja. Bin noch immer nicht dort, dann öffne ich noch einmal diese, oder erweitere hier dieses Suchfenster, in dem Sinne, dass ich hier vier Stufen weit nach oben gehe. Und plötzlich habe ich hier eine Polaritätsänderung. Das heißt, ich bin jetzt einmal dort und ich bin jetzt da drüber. Das heißt, wenn ich jetzt da drüber bin, dann muss ich wieder hier zurückgehen und versuche natürlich hier, um das Quantisierungsrauschen klein zu halten. Es könnte ja hier, wie so angedeutet, ein bisschen flach oder eine Konstante kommen. Dann muss ich natürlich das Suchfenster wieder zusammenfahren. Ja, das heißt, ich habe hier wieder eine Situation, bin ich drunter, dann gehe ich wieder nach oben und so weiter. Das bin ich wieder drunter, also muss ich noch einmal erhöhen und dann bin ich wieder drüber und gehe drunter und so weiter. Das heißt, wir haben ein öffnendes und natürlich auch ein schließendes Fenster. Ich glaube, dass das durch die Grafik relativ vernünftig dargestellt ist und auch irgendwie sehr, sehr logisch ist, um eben hier das Quantisierungsrauschen kennenzuhalten. Ja, das heißt, ich passe mich in bestimmten Schritten hier an. So, nichts anderes steht da im Wesentlichen hier drinnen. Das heißt, ich habe hier eine Alternierung zwischen Plus minus Delta, wenn das Eingangssignal konstant ist, und die Reaktion, das heißt, ich versuche das Delta zu verkleinern, damit das Idling Noise geringer wird. Das heißt, die Abweichung zum abzubildenden Signal geringer wird. Und da ich hier, wenn es längere Zeit erhalten bleibt, dann vergrößere ich oder verkleinere ich dann entsprechend hier meine Strategie, hier das Signal zu finden. Ja, wie schaut das jetzt aus hier in einem Blockschaltbild oder einem Diagramm hier? Jetzt ist nichts anderes eine Erweiterung des Vorhergangs der normalen Delta-Modulation, wo ich konstante Schrittwerte hatte, indem ich hier einfach nur einen Verstärker hier hineingetan habe, der andeuten soll, dass die Stufenwerte nicht konstant sind. Ich habe sonst alles gleich. Ich habe hier wieder den Komparator, den ich auch vorher drinnen hatte, nur ist er halt hier als OPV dargestellt, das Komparator. Vorher haben wir diese Übertragungscharakteristik drinnen gehabt, also 1-Bit-Quantisierung drinnen gehabt. Und da ist der Schätzer, der nichts anderes ist, durch die Delta-Modulation, indem man sagt, der aktuelle Wert ist ja vorhergegangen, also nichts anderes als eine Verzögerung. Das heißt, das ist alles gleich geblieben. Das, was hier dazugekommen ist, ist lediglich hier eine Verstärkung und eine Regelung, die feststellt, wie lange ein bestimmter Abstand einer bestimmten Polarität vorhanden war. Ja, das heißt, ich habe nichts anderes hier, wenn ich einen Wert hier verändert. Und den kann man hier als einstellbaren oder veränderbaren Verstärker bezeichnen. So, damit haben wir mehr oder minder wieder ein Kapitel geschafft. Das heißt, wir sind mit Pulscode-Modulation fertig. Wir haben jetzt in unserem gesamten Diagramm jetzt, sind jetzt analog einmal digital geworden in dem Sinne, dass wir einen Binärstrom gebildet haben mit allen möglichen Variationen hier, Bandbreite einsparen und allen Nachteilen, die auch hier auftreten, also Quantisierungsrauschen. Bitte. Hier. Digital gegangen, das heißt, wir haben einen Binärstrom. Ich habe Ihnen bei PCM erklärt, Der große Vorteil des Binärstroms ist, dass er sehr robust zu detektieren ist. Ja, das heißt, ich schaue nur mehr auf das Vorzeichen. Die Information steckt nur mehr sehr, sehr grob in der Amplitude, nämlich wirklich nur mein Vorzeichen. Die exakte Amplitude ist irrelevant. Und ich habe sozusagen die Störung ausgetrickst, wenn die Störung nur auf die Amplitude losgeht. Und solange die Störung nicht wirklich massiven Schaden anrichtet in der Amplitude, sodass sich das Vorzeichen umdreht, ist es eigentlich, ist die Störung wirkungslos. Ja? Das ist so, wenn ich an der Tür klopfe, irgendwann, vielleicht bricht es einmal durch oder so, dann ist wirklich ein Fehler passiert. Aber ich kann hier, die Störung kann hier sehr, sehr wenig Schaden anrichten. Und jetzt wollen wir uns anschauen, warum sie sehr wenig Schaden anrichten kann. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich Bits übertragen. Wir haben jetzt ein PCM-Signal, müssen jetzt Bits übertragen, detektieren und dann wieder als Information diesen Bitstrom richtig wieder gewinnen. Ja? Wir vernachlässigen jetzt Fehlcodierung kann man hier mehr oder weniger mit dem PCM abdecken, einmal in erster Näherung. Wir vernachlässigen Kanalkodierung. Das heißt, wir fügen keine Redundanz dazu, mit dem Ziel, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu senken. Ich werde hier sehr wechselweise immer Bitfehlerwahrscheinlichkeit und Symbolfehlerwahrscheinlichkeit verwenden. Ja? Das ist nicht falsch. Ja? Ich übertrage hier Bits, Bitstrom und Entscheidungen sind Bitentscheidungen. Da hier aber das primitivste Alphabet habe, das vorstellbar ist, nämlich 1 und 0, das sind nur zwei Elemente in einem Alphabet drinnen habe, dann sind das auch die einfachsten Symbole, die ich vergeben kann. Wir werden später dann mehrere Bits zu Symbolen zusammenstellen. Wir haben dann nicht nur zwei Symbole drinnen, sondern viele Symbole drinnen. Das sind 2 hoch n Symbole zum Beispiel. Wenn ich n Bits in einem Codewort drinnen habe, und dann muss ich wirklich strikt unterscheiden, und zwar da gibt es nämlich einen Unterschied zwischen einer Symbolfehlerwahrscheinlichkeit und einer Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja? Die Symbole werden ja wieder dann zusammengesetzt aus einzelnen Bitentscheidungen und daher ist dieser Wert auch ein anderer. Ja? Momentan sind wir bei der einfachsten Übertragung bitweise. Ein Bit als 1-0-Strom mit einer bestimmten Kurvenform, zum Beispiel 0-0 und entscheidend nur, ich kann mich nur entscheiden zwischen 2 Möglichkeiten, nämlich einer 1 oder einer 0. Ja? Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Das ist ein Vorteil für den Detektor. Er weiß einmal, es gibt insgesamt nur 2 Möglichkeiten. Ja? Egal, was ihm immer als Grundlage, als Entscheidungsgrundlage vorliegt, er trifft eine Entscheidung immer nur für eine 1 oder für eine 0. Und er muss aber auch eine Entscheidung treffen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es sich um eine permanente Übertragung handelt. Ja? Dass also wirklich Nutzsignal vorhanden ist. Ja? Es gibt ein paar Dinge, werde sehr genau darauf Wert legen, die Anfangsbedingungen und die Annahmen, die alle dazu notwendig sind, sauber darzulegen. Ja? In vielen Büchern, Literaturen wird es immer dann so als selbstverständlich angenommen, dass das alles weiß. Aber ich werde versuchen, hier jetzt ziemlich genau auch darzulegen, von welchen Voraussetzungen gehe ich aus, was ist möglich, was ist nicht möglich, die Eigenschaften der Störung auch zu beschreiben. Das heißt, wir haben hier Basisbandübertragung, Detektion binärer Symbole. So, wie finde ich das hier in meinem generischen Modell ab? Ja, das heißt, in meinem generischen Modell sehen Sie, naja, was hat das mit ACC zu tun, was hat das mit Coda zu tun und so weiter. Das heißt, wir sind hier auf der abstraktesten Ebene eines Kommunikationssystems und auch auf der obersten Ebene, ja, auf der einfachsten Ebene. Das heißt, wir betrachten nur Informationsströme. Ja, das heißt, eine 1 wird übertragen und irgendeine 1 oder 0 wird detektiert. Eine 0 wird übertragen, eine 1 oder eine 0 wird detektiert. Ja, das heißt, wir haben hier eine sogenannte Discrete Memoryless Source. Ja, das heißt, ich muss hier irgendwo übergehen dazu, so bei PCM-Codierung, da habe ich dann drinnen meine Darstellung von den Bits, die ich hier habe. Ja? Das heißt, ich kann das da, der Kreis ist ein bisschen zu groß geworden, muss ich noch ein bisschen verkleinern. Ja? Das gilt da eigentlich auch da erst. Ja? Und das wäre dann sozusagen der ganze Bereich oder Discrete Memory Resource. Ja. Das heißt, auch da bin ich sozusagen binär. Und da habe ich einen Discrete Memoryless Channel. Ja. Diese Darstellung stimmt auch, weil ich hier noch nicht angedeutet habe. Wir haben ja gesagt, diskret, wir haben ja gesagt, dass zwei Bits sind, aber es ist einfacher mit den zwei Bits hier zu erklären. Ja. Ich werde das dann wieder hier reduzieren. Dann habe ich entsprechend natürlich, da bin ich da auch wieder. Ja. Das heißt, da irgendetwas muss wieder herauskommen, da, oder, pardon, oder von mir aus da nach dem Rekonstruktionsbegriff, da eigentlich, PCM-Decoder. Da kommen wieder irgendwelche Bits heraus. Ja. Das heißt, die werden hier, da bin ich bei den Entscheidern. Da auf den Entscheider kommt das raus. Ja. Da setze ich ja schon wieder ein Analog, meine Amplitude zusammen durch übereinander bauen, meine Bits, die ich zeitlich hier getrennt übertrage, hier mit den Amplitudenstufen. Das heißt, da muss ich hergehen. Ja. Entschuldigung. So, das heißt, diesen Teil hier betrachtet man als Discrete Memoryless Channel. Ja. Das heißt, es ist vollkommen irrelevant, wie die Signalverarbeitung da stattfindet, welches Modulationsformat ich verwende, welche Kurvenform ich einer 1 oder einer 0 gebe, ob das No Return to Zero ist, ob das Return to Zero ist, ob das irgendeine andere spezielle Kurvenform ist. Es ist vollkommen egal, wie viel Bandbreite ich brauche. Ja? Das heißt, auf dem obersten Level der Informationstheorie existieren diese, unter Anführungszeichen, Ingenieursbegriffe nicht. Natürlich muss ich, wenn ich ein echtes Kommunikationssystem habe, von dieser Abstraktion natürlich irgendwo hinunterkommen. Irgendwann müssen wir mal irgendwo irgendwelche Impulse übertragen werden. Ja? Das heißt, wir bilden ja unsere Information auf binäre oder digitale Kurvenformen ab. Von der Abstraktion her betrachte ich aber nur 1 und 0. Das heißt, der gesamte Discrete Memoryless Channel, den ich hier habe, ich filtere nur 1 und 0 Bits hinein, und ich bekomme nur 1 und 0 Bits heraus, die natürlich nicht gleich sein müssen. Ja? Das heißt, der Fehlermechanismus, der hier da abgedeckt ist, ich kann das alles ausrechnen, so wie alle Naturwissenschaftler, Signale, Kurvenformen, Wahrscheinlichkeiten, all das, was wir so kennengelernt haben, über die Statistik und so. Und im Endeffekt, was übrig bleibt, ist nichts anderes als die Übergangswahrscheinlichkeit, wenn ich ein bestimmtes Symbol einfüttere, und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dass das falsche Symbol erhalten wird, oder anders ausgedrückt, dass das richtige erhalten wird. Dass ja nur zwei sind, kann ich immer mit der Komplementärwahrscheinlichkeit das andere darstellen. Ja? Das heißt, das ist sozusagen der Ausdruck hier für diesen Discrete Memoryless Channel. Bevor wir uns damit beschäftigen, werden wir natürlich Detektion binärer Signale in AVGN uns anschauen. Das heißt, ich habe hier einmal festgelegt, additives weißes Gaussisches Rauschen. Das heißt, wir legen die Störung, die Kurvenform, die Wirkung der Störung fest aufgrund der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Das heißt, amplitudenmäßig legen wir das fest. Warum? Weil dem Entscheider auch eine Amplitude zugeführt wird und aufgrund der dann die Entscheidung trifft. Wir werden Center Point Detection hier einmal als einfachen Fall betrachten. Wir werden das leistungsdichte Spektrum uns anschauen von Quellen und wir werden dann ein bisschen über Line-Coding uns unterhalten. Ja. Bei Line-Coding gebe ich den 1 und 0 Bits, diesem Strom, bestimmte Impulsformen, bestimmte Kurvenformen innerhalb einer bestimmten Dauer, um bestimmte spektrale Eigenschaften oder andere Eigenschaften hier zu erreichen, die dann zum Synchronisieren ausgenutzt werden können, die Bandbreite reduzieren und so weiter. So, wichtig ist hier einmal die Ziele des Detektionsvorgangs definieren und erklären können. Das heißt, so im Wesentlichen, was ich Ihnen jetzt versuche zu erklären, warum tun wir das, welche Möglichkeiten gibt es hier, sich für irgendetwas zu entscheiden. Dann, was ist Center Point Detection, einen binärsymmetrischen Kanal, BSC bedeutet Binary Symmetric Channel, und die Bedingungen nehmen können, dann die Symbol Error Probability. Das bedeutet Center Point Detection, ja, und dann die Eigenschaften von Line Coding. So, Detektion binärer Symbole in AVGN. Ja, das ist ein günstiger Zeitpunkt, hier eine kleine Pause zu machen. Ja. Hoffentlich treffen wir uns dann wieder alle hier.